Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Wir sind mitten in der vierten Welle. Tagtäglich hören wir von immer mehr Menschen, die sich mit Covid-19 infizieren. Bei den meisten von ihnen ist der Krankheitsverlauf mit der Omikron-Variante relativ harmlos, auch weil inzwischen viele geimpft sind. Vor allem bei den Ungeimpften, und das sind immer noch zu viele, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, droht im Falle einer Infektion ein schwerer Verlauf. Wir kennen alle seit über 2 Jahren die Bilder von den Menschen, die auf den Intensivstationen beatmet werden müssen und um ihr Leben kämpfen. Von medizinischem Personal, das rund um die Uhr diese Patienten versorgt und selbst an der Belastungsgrenze ist. Und auch ohne Corona gibt es genügend Patienten, die ebenfalls behandlungsbedürftig sind, die eine Krebstherapie benötigen, Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen wollen oder auf ein neues Hüft- oder Kniegelenk warten. Bei Hüftoperationen sind es bereits 25%, bei Darmkrebs rund 18% der Eingriffe, die verschoben werden müssen, so die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Auch wenn es dadurch vielleicht nicht zu lebensbedrohlichen Situationen kommt, schmälert es ja doch die Lebensqualität vieler Menschen, die nun länger mit Schmerzen und gesundheitlicher Einschränkung leben müssen. Es fehlt an Personal auf den Normalstationen, viele sind teilweise selber erkrankt oder in Quarantäne. Ärztinnen und Ärzte stehen vor dem Dilemma, dass sie entscheiden müssen, welche OP, welche Therapie kann ich noch durchführen, welche muss ich verschieben. Was hat das für Folgen für die Patienten? Krankenhäuser im Corona-Modus, wenn Patienten auf medizinische Behandlung warten, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Darüber wollen wir mit Expertinnen und Experten und natürlich auch mit Betroffenen diskutieren. Wenn Sie oder Ihre Angehörigen selber erlebt haben oder erleben, dass Ihre medizinische Behandlung immer weiter nach hinten verlegt werden muss, weil die Kapazitäten nicht ausreichen, wie gehen Sie damit um? Rufen Sie uns an. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung. Unsere kostenfreie Telefonnummer ist die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen sollen. Und natürlich können Sie auch anonym sich melden. Und wir haben natürlich auch Expertinnen und Experten in unserer Runde, die Rede und Antwort stehen. Ich begrüße Dr. Julia Gump, Oberärztin für Chirurgie am Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Gump.
Guten Morgen.
Ich begrüße außerdem Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und mittlerweile auch dabei Eugen Brisch vom Vorstand Deutsche Stiftung Patientenschutz. Guten Morgen, Herr Brisch.
Seien Sie herzlich gegrüßt, Frau Hinrichs, und natürlich auch in die Runde.
Ja, fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Gass. Was können Sie uns als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft sagen über das Ausmaß der verschobenen Operationen bundesweit? Wie viele Patienten müssen infolge der Pandemie länger als sonst warten, bis sie die erforderliche Behandlung bekommen?
Frau Hinrichs, Sie haben in Ihrer Anmoderation die Lage schon ganz gut skizziert. Ich will das aber gerne ergänzen. Mit Blick auf das vergangene Jahr, beispielsweise im Jahr 2021, hatten wir insgesamt rund 350.000 bis 400.000 Covid-19-Patientinnen und Patienten in den deutschen Krankenhäusern. Und schon an dieser Zahl kann man erkennen, dass das eine enorme Zusatzbelastung für die Kliniken war, die auch dadurch ausgelöst wurde, dass diese Patienten nicht nur aufgrund ihrer Fallzahl, sondern auch aufgrund ihres Aufwands erheblich mehr Arbeit gemacht haben. Und zwar deshalb, weil für diese Patienten eben die Organisation umgestellt werden musste. Wir mussten fast in allen Krankenhäusern Infektionsbereiche definieren. Wir mussten eigene Teams bestimmen, die dann diese Infektionspatienten getrennt von den übrigen Patientinnen und Patienten versorgt haben. Das hat eben Personal gebunden und dieses Personal hat dann gefehlt, um die normale Versorgung in dem normalen, wie wir das kennen, normalen Umfang aufrechtzuerhalten. Und das hat dann gerade in den Zeiten, in denen die verschiedenen Pandemiewellen ganz besonders nach oben gegangen sind, dazu geführt, dass die Krankenhäuser entscheiden mussten, wer ist jetzt so dringlich medizinisch behandlungsbedürftig, dass wir ihn oder sie sehr schnell ins Krankenhaus aufnehmen können, Operationen durchführen, Behandlungen durchführen. Und deswegen war tatsächlich an vielen Standorten zu entscheiden, bestimmte planbare, medizinisch vertretbare Leistungen, die natürlich trotzdem für die Patientinnen und Patienten auch ein gewisses Leid verursacht haben, nach hinten zu verschieben. Das war die Not, in der wir uns befunden haben. im Moment, wenn ich das noch ergänzen darf, im Moment ist die Lage nicht ganz so angespannt, was aber nicht heißt, dass die Belastung in den Krankenhäusern nicht ebenfalls hoch wäre. Wir haben aktuell etwa 18.000 Covid-Patienten in den Krankenhäusern, davon etwa 2.400 auf den Intensivstationen. Und ich glaube, das ist wichtig, die Intensivstationen sind nicht mehr so hoch belastet, weil sie in der Regel der Engpassfaktor sind, der dann bestimmt, ob man andere Behandlungen noch durchführen kann oder eben nicht, weil eben viele Patienten nach einer geplanten Operation dann auch geplant einige Tage auf den Intensivstationen zur Beobachtung verbringen.
Das heißt, im Moment ist auf den Intensivstationen die Lage etwas entspannter. Spiegelt sich das auch bei Ihnen wieder, Frau Gump, als Chirurgin am Klinikum Neumarkt?
Ja, also das kann man im Prinzip genauso weiterführen. Wir haben jetzt im Moment eine relativ entspannte Lage auf unserer Intensivstation. Nur wenige Covid-Patienten, gleichwohl die Intensivstation trotzdem voll ist, weil wir ja nun auch noch andere Patienten zu versorgen haben. Wir haben auch einen deutlich niedrigeren Stand von Patienten auf der Normalstation momentan zu verbuchen, wobei diese Zahlen in den letzten 2 Wochen doch wieder deutlich spürbar nach oben gehen. Was uns und auch, das berichten mir auch viele Kolleginnen bei uns im Netzwerk, momentan wirklich Schwierigkeiten macht, sind die Personalausfälle, sei es durch Umordnung von Personal auf Covid-Stationen, auf die Intensivstation, aber natürlich auch Krankenstände, Isolation, Quarantäne durch Covid-Infektionen oder eben auch andere Ausfälle wie zum Beispiel Berufsbeschäftigungsverbote bei Schwangeren und so weiter. Das führt schon dazu, dass wir mit deutlich eingeschränkter Bettenzahl insgesamt in unserem Krankenhaus arbeiten und zurechtkommen müssen.
Welche Operationen müssen denn verschoben werden?
Also was wir momentan verschieben müssen, alleine aufgrund der Bettenkapazität, da ist die Intensivstation weniger das Nadelöhr, sind wirklich planbare, aufschiebbare Eingriffe wie zum Beispiel schmerzlose Leistenbrüche. Wir haben jetzt auch schon die ein oder andere Schilddrüsenoperation verschieben müssen, weil tatsächlich buchstäblich kein Bett im Krankenhaus zur Verfügung stand. Selbstverständlich unbenommen sind Notfälle, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die haben wir selbst in den höchsten Wellen immer versorgen können. Tumorpatienten haben natürlich auch Priorität, klar.
Jetzt bin ich mal gespannt, was Herr Brüsch sagt. Was bekommen Sie für Rückmeldungen von Seiten der Patienten? Wer muss am längsten warten?
Also tatsächlich ist es ein sehr unterschiedliches Bild. Es geht interessanterweise nicht nur um Operationen, sondern auch um Therapien. Das heißt, es ist die gesamte Bandbreite, die da ist, aber wir erinnern uns, auch schon vor dieser Pandemie waren es ja viele Krankenhäuser, die sich abgemeldet haben, deren Situation schon immer auf Kante genäht war, aber die Entwicklung hat sich in 2020 sehr verschärft. Da war es ja so, dass der Gesetzgeber Leerbetten bezahlt hat. Und bei der Umstellung dann auf die Überprüfung, ob diese Leerbetten überhaupt belegbar sind, haben wir auch eine interessante Veränderung in der DIVI-Statistik beispielsweise festgestellt. Mit der Veränderung der Zahlweise sanken dann auf einmal, wenn man so will, innerhalb von wenigen Tagen, ja Wochen, die verfügbaren Intensivplätze. Aber es bleibt dabei, volle Transparenz in Bezug auf die Situation haben wir noch nicht. Ich bin froh darüber, dass die Krankenhausgesellschaft hier nacharbeiten will. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Wie viele Menschen liegen denn mit diesem Virus oder wegen des Virus in den Krankenhäusern? Da habe ich vernommen, dass hier die Krankenhausgesellschaft für Gott sei Dank mehr Informationen sorgen will. Das ist ja entscheidend auch wichtig.
Das haben wir ja gerade gehört, 18.000 Covid-Patienten und 2.400 auf den Intensivstationen. Das alles wirkt sich aus auf die Normalstationen, auf die Behandlung von anderen Krankheiten. Und am Telefon begrüße ich jetzt Sabine aus Schleswig-Holstein. Ruft sie uns an? Sabine, Sie sind ja Krebspatientin, das ist richtig.
Genau, also nicht ganz. Ich bin Krebsgenesene in der Nachsorge. Das heißt, mich betrifft das auf jeden Fall. Also vor 11 Jahren, mit Mitte 30, ist bei mir ein bösartiger Tumor mit hoher Wachstumsfrequenz entdeckt worden. Und damals hat es vom Verdacht bis zur Diagnose ungefähr 4 Wochen gedauert. Und in diesen 4 Wochen fanden einige Untersuchungen statt. Und da wurde mir immer gesagt, dass es sieht eigentlich komplett undramatisch aus. Aber wir wollen jetzt mal lieber auf Nummer sicher gehen und checken das alles aus. Und das Ergebnis war dann doch dramatisch. Also es war Eile geboten, aggressiver Tumor. Ich war dann etwa ein Jahr in der Behandlung mit Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Und seitdem das durch ist, muss ich mich regelmäßig zur Nachsorgeuntersuchung vorstellen, damit eventuelle Tumorrezidive möglichst frühzeitig und damit noch in einem behandelbaren Stadium entdeckt werden können. Und im Zuge dieser Nachsorge gab es vor 4 Jahren schon mal ein auffälliges Bild. Und dieses auffällige Bild hat eine operative Abklärung erforderlich gemacht. Also diese entsprechende Auffälligkeit, die lag an einfach so einer ungünstigen Stelle, dass man nicht anders an eine Gewebeprobe gekommen wäre als durch eine Operation. Und damals, 2017, konnte das auch ziemlich zeitnah gemacht werden und dann Entwarnung gegeben werden. Und das ist jetzt komplett anders. Also jetzt 2021, Anfang September, kurz vor der Delta-Welle, da gab es wieder so ein verdächtiges Bild. Und das, es war wieder eine operative Abklärung nötig. Und diesmal hat es halt nicht knapp 4 Wochen bis zur Diagnose gedauert, sondern wirklich jetzt knapp 4 Monate. Also die in diesem Zuge geplante Operation ist insgesamt 3-mal verschoben worden. Ich bin jetzt aktuell dann erst, also Anfang September war das Bild, ich bin jetzt erst vor 2 Wochen operiert worden und habe jetzt tatsächlich auch vor 3 Tagen den zum Glück negativen Befund bekommen. Aber ehrlich gesagt, das hätte tatsächlich auch schief gehen können und es ist garantiert auch für viele Betroffene in meiner Lage bestimmt schief gegangen. Also alles andere wäre ja statistisch gesehen ein Wunder.
Wie ging es Ihnen in dieser Wartezeit? Hat man Ihnen da auch gleich gesagt, sorry, wegen Covid können wir Sie leider nicht behandeln?
Also die erste Verschiebung, die war vor der Delta-Welle. Ich glaube nicht, dass das was mit Corona zu tun hatte, ehrlich gesagt. Das war im Oktober, da war ja noch gar nichts los. Allerdings, da habe ich auch nicht gefragt. Da war an dem Krankenhaus, das für mich zuständig war, ein Streik. Ich glaube, das war der Grund. Und für so einen Streik, ganz ehrlich, habe ich vollstes Verständnis. Also vom Balkon klatschen ist nett, aber wenn es dabei bleibt, dann ist es ein bisschen schäbig. Das reicht nicht. Beim zweiten Mal, da war die Verschiebung Mitte November. Da war das Telefonat folgendermaßen, dass die Dame, die die Termine verwaltet, die rief mich an und fragte von sich aus, also sie ahnt, warum ich anrufe. Und dann habe ich gesagt, ja, sie müssen mich verschieben aufgrund von Corona. Und dann kam richtig und es erfolgte die erneute Terminabsprache. Also ich denke mal, das war wegen Corona. Allerdings habe ich das aufs Tablett gebracht. Und beim dritten Mal, das war dann mitten in der Delta-Welle, als bereits bei uns Schleswig-Holstein die bayerischen Patienten behandelt wurden. Da habe ich wirklich auch auf diesen Anruf, wir müssen sie wieder verschieben, gewartet. Und dann kam der Anruf auch und dann habe ich wirklich 2-3 Mal nachgefragt und die auch wirklich genervt. Ist das jetzt wegen Corona? Und da war die Antwort so ein bisschen, sag mal, Mädchen, wie naiv bist du eigentlich? Natürlich ist es wegen Corona.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Also was diese dauernde Verschiebung für mich bedeutet hat.
Ja, genau. Also dass Sie wollten ja ein Ergebnis haben und Sie.
Genau. Also jetzt letztlich, also was so ein positiver Befund hätte bedeuten können. Also dass ich im Zuge einer eventuellen neuen Chemotherapie von neuem 6 Monate mit einer, also meiner dann, Glatze in der Kloschüssel verbringe. Oder dass ein bereits fortgeschrittener Tumor, also weil viel zu spät erkannt, hätte bedeuten können, dass ich das nicht überlebe. Also dass es einer Freundin von mir passiert. Die ist 2 Jahre jünger als ich. Ersterkrankung im Alter meiner Ersterkrankung, also auch mit Mitte 30. Und die ist jetzt vor einem Jahr daran an so einem Tumorrezidiv gestorben. Also was so ein positiver Befund, der auch noch unnötig spät gekommen wäre, bedeutet hätte, das ist zum Glück auf emotionaler Ebene gar nicht so bei mir angekommen. Das war bisher in der Nachsorge all die Jahre auch schon so. Und ich bin da auch wirklich dankbar dafür, dass mich dieses Thema tatsächlich, wenn es akut ist, letztlich eher auf rationaler Ebene als auf emotionaler Ebene erreicht. Aber trotzdem, also ich bin, also was sicherlich auch durch meine Geschichte bedingt ist, sehr ungehalten allen ImpfverweigerInnen gegenüber. Also ich nehme jetzt natürlich die aus medizinischen Gründen Ungeimpften aus. Das ist natürlich klar, ne? Versteht sich von selbst. Aber all die anderen ImpfgegnerInnen waren ja also vor beziehungsweise in der Delta-Welle, die ja letztlich mein Problem war, einer viel zitierten Studie zufolge an 9 von 10 Infektionsvorgängen beteiligt. Und damit haben sie die Delta-Welle auch in ihrer Stärke maßgeblich mitzuverantworten und damit auch die bereits angesprochene höhere Krankenhausauslastung zulasten der KrebsnachsorgepatientInnen und allen anderen und auch die bereits angesprochenen Personalausfälle in Krankenhäusern durch Quarantäne. Pflegekräfte und Ärztinnen fallen aus, auch gerade die mit Schul- und Kita-Kindern. Ich habe neulich gehört, die kann man fast gar nicht mehr einplanen. Mhm. Also für mich ist diese Impfgegnerschaft gleichbedeutend wie mit der Entscheidung, betrunken Auto zu fahren. Also die Leute entscheiden sich dafür, nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr zu bringen.
Ja, das macht natürlich nachvollziehbar Ihre Wut und auch die Flucht aus der Verantwortung von Impfgegnern. Herr Brisch, ist das, was Sabine aus Schleswig-Holstein jetzt gerade schildert, auch das, was Sie zu hören bekommen bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz?
Ja, tatsächlich geht es ja darum, dass wir zwar von verschiebbaren Operationen reden, das habe ich ja schon vorher gesagt, sondern es geht um Diagnosen und es geht um Nachsorgen. Es geht letztendlich um das, was ja entscheidend ist in der Versorgung, gerade auch von Krebspatienten, von Schlaganfallpatienten, von Patienten mit kardiologischen Erkrankungen. Und diese Dramatik, auch mit Schmerzpatienten haben wir hier zu tun, dass die Termine abgesagt worden sind. Hier habe ich jetzt erfahren, man meldete sich noch, es gibt oft solche Fälle, melden Sie sich doch einfach bitte von selbst aus. Das heißt, die Verantwortung für den Patienten wird dann wieder zurückdelegiert. Dabei weiß er ja gar nicht, was vor Ort los ist, wie sich das bewegt. Das Nicht-Wissen, wann bin ich denn jetzt dran, wann darf ich jetzt denn die Möglichkeit haben, dass die Nachsorge wieder funktioniert. All dies ist nicht besonders transparent organisiert. Und nerven Sie bitte nicht dauernd irgendeine Sekretärin mit Ihren Anrufen und Ihrem Drängeln, weil das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist genau die Schwierigkeit. Viele Dinge, wo wir dann gesagt haben, wir überprüfen das mal, wir lassen beispielsweise auch bei ambulanten solchen Angeboten die Kassenärztliche Vereinigung das überprüfen. Ich kann Ihnen sagen, diese Prozesse der Überprüfung dauern Monate, bevor Sie dann eine nichts aussagende Information bekommen. Für Patientinnen ist das eine Situation, wo man sich fragt, wie kann man die Menschen so im Stich lassen? Und man muss schon überlegen, wie auch der Gesetzgeber gefordert ist, wenigstens, wenn er so etwas entscheidet, nämlich den Aufruf, Therapien und OPs zu verschieben, nach welchen Prinzipien denn das geschehen soll. Natürlich gibt es Leitlinien der Fachgesellschaften, aber der Bundestag ist ja auch beispielsweise für diese Frage zuständig, wenn es um die Verteilung davon geht, wer kommt in solchen Situationen an Therapie, an Nachsorge, an OPs. Und da sind Leitlinien, die der Bundestag festsetzt, sicherlich hilfreich. Übrigens auch die Chance, dass man das gerichtlich überprüfen kann in einem Eilverfahren.
Ja, Frau Hinrichs, wenn ich ergänzen darf. Ich kann die Hörerin zunächst mal absolut verstehen und auch alles, was sie gesagt hat, dem kann ich absolut zustimmen. Und es ist natürlich auch so, dass es in jedem Fall wünschenswert wäre, dass der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin, in diesem Fall gab es ja auch eine Vorbehandlung, wahrscheinlich auch in diesem Krankenhaus, dass dort dann Kontakt aufgenommen wird, idealerweise nicht nur vom Sekretariat, sondern in der Regel wünschenswert wäre es natürlich von der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt. Aber ich glaube, wir müssen hier ein Stück weit auch um Verständnis bitten. Wir haben wirklich eine Ausnahmesituation gehabt, jetzt fast für über 2 Jahre. Und ich finde, der Begriff, den Herr Brisch jetzt gewählt hat, dass die Patienten im Stich gelassen worden wären, der ist zumindest mal in der Regel so nicht zutreffend. Dass es da auch Fälle vielleicht besonders problematischer Kommunikation gegeben hat, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Die hat es mit Sicherheit gegeben. Aber glauben Sie mir, die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken haben wirklich alles versucht, hier eine Balance zu halten zwischen diesem Ausnahmezustand, den wir haben und wo auch niemand denken darf, da gibt es irgendwie eine Reservebank, die man dann aktiviert von Personal und Kapazitäten, die dann unendlich quasi verfügbar wären, um normale Situationen auch in dieser Ausnahme herzustellen. Deswegen die Not in den Krankenhäusern, das hat ja auch Herr Brüsch gesagt, ist groß und die Personaldecke war schon vor der Pandemie dünn. Und deswegen hatten die Kolleginnen und Kollegen wirklich alle Hände voll zu tun, das möglichst adäquat zu entscheiden, wie wir jetzt mit Verschiebungen umgehen, adäquat im Interesse auch der betroffenen Patientinnen und Patienten. Ja.
Nochmal zu Ihnen, Sabine, Sie haben sich schon im Stich gelassen gefühlt.
Ja, wobei tatsächlich nicht vom Krankenhaus, also die können ja nichts dafür. Also tatsächlich hat sich mein Groll auf die ImpfgegnerInnen fokussiert, die ich tatsächlich maßgeblich in der Verantwortung für die vierte Welle, also für die Delta-Welle, also für mein Problem sehe.
Und jetzt haben Sie Ihr Ergebnis, Sie haben einen negativen Befund, das ist natürlich für Sie jetzt eine Erleichterung, aber wie gehen Sie jetzt weiter in die mögliche weitere Termine, Nachsorgen, Sorgemomente?
Also ich, ehrlich gesagt, nicht anders als vorher. Ich bin jetzt halbjährlich, wie sonst auch, halbjährlich in der Kontrolle und das wird hoffentlich mal so laufen, jetzt nicht wie in den vergangenen 2 Jahren, sondern in naher Zukunft wieder hoffentlich wie in den vergangenen 10 Jahren, dass einfach kontrolliert wird und entweder wird mir gesagt, alles klar, ich sehe nichts Auffälliges, tschüss, schönen Tag noch, oder ich sehe was Auffälliges, wir müssen das gegenchecken
drücken,
und dass das dann weiter geplant wird und auch zeitnah gemacht werden kann, denn bei meiner Ersterkrankung war ja klar, es ist eilig.
Genau, da drücken wir Ihnen die Daumen, dass das alles gut läuft. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Sie können uns weiterhin auch anrufen. Weiter geht es mit der Lebenszeit und dabei heute konkret um die Lebenszeit, die verstreicht, während man auf eine Vorsorge- oder Nachsorgeuntersuchung wartet, auf eine Hüft- oder Knie-OP, alles angesichts voller Krankenhäuser, die eben viele Covid-19-Patienten zu versorgen haben, wodurch anderswo Engpässe entstehen. Krankenhäuser im Corona-Modus, wenn Patienten auf medizinische Behandlung warten. Unser Thema weiterhin in der Lebenszeit. Wie gehen Betroffene und Angehörige damit um? Wie das Klinikpersonal? Welche Operationen gelten als notwendig und dringlich? Und mit welchen Maßnahmen ließe sich die Situation entschärfen? Darüber wollen wir weiter diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Möglicherweise sind ja auch Sie oder Ihre Angehörigen sind davon betroffen. Rufen Sie uns also auch gerne weiterhin an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Wir haben eben gerade schon den Fall der Krebspatientin Sabine aus Schleswig-Holstein gehört, die sehr lange auf Nachsorgetermine warten mussten. Das war eine Situation, sie hat es geschildert, die natürlich sehr anspannend war. Am Schluss, Gott sei Dank, konnte dann nach mehreren Monaten dieser Nachsorgetermin stattfinden, Gott sei Dank mit negativem Befund. Aber das ist ein Beispiel, was nicht singulär ist, sondern was durchaus verbreitet ist. Frau Gump, als Chirurgin am Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz, wie gehen Sie da vor? Es wurde ja auch angesprochen, nach welchen Kriterien versucht man die Behandelnden zu versorgen? Also sagt man, okay, Krebspatienten versuchen wir ganz viel noch reinzukriegen. Wie sieht es mit anderen Operationen aus? Was ist verschiebbar? Wo muss doch dringend trotz kleiner Personaldecke operiert werden?
Naja, Sie reißen das ja schon an. Es ist eben nicht schwarz oder weiß. Es gibt nicht den Patienten, den man operieren muss und den man nicht operieren muss, sondern letzten Endes heißt ja auch eine planbare Operation, in der Regel keine überflüssige Operation. Und das, was Sabine vorhin auch schon geschildert hat, es geht ja auch um Ängste der Patienten und um Sorgen, die die natürlich haben in dieser Zeit, ohnehin schon haben in so einer Pandemie, aber natürlich, wenn es gesundheitliche Aspekte anbelangt, auch haben. Das heißt natürlich, die werden ja immer viel zitiert, die Tumorerkrankungen, die Priorität haben, aber es geht natürlich auch um Patienten, die Schmerzen haben, die vielleicht nicht arbeiten können, die ihre normalen Aktivitäten nicht aufnehmen können, die letzten Endes auch Ängste haben. Das sind alles so Patienten, die wir schon versuchen zu priorisieren, also das heißt vorgezogen zu operieren und nicht auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die wenigsten Patienten kommen ja aus Spaß, sage ich jetzt mal so lapidar, zu einer Operation oder stellen sich zu einer Operation vor. Also wir müssen das tatsächlich so ein bisschen auf Sicht lösen und von Fall zu Fall entscheiden. Also letzten Endes immer den ganzen Patienten in seinem kompletten Kontext zu sehen. Ja, das ist aufwendig, aber ich sehe da im Moment auch keine andere Lösung dafür. Und ich muss auch sagen, Leitlinien auch von der Bundesregierung sind schön und gut. Ich sehe da aber tatsächlich auch eher die Gefahr, dass dann so pauschal Diagnosen unter planbar versteckt werden und dann sagt man, gut, ein Leistenbruch muss jetzt nicht dringlich operiert werden, aber da sind natürlich auch Patienten da dabei, die Schmerzen haben, die Probleme haben, die nicht arbeiten können wegen des Leistenbruchs, weil sie eben körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten ausüben. Also ich finde da so eine Pauschalierung extrem schwierig, sondern wünsche mir da tatsächlich, dass wir auch eine gewisse Entscheidungsgewalt behalten in den Krankenhäusern, um eben tatsächlich individuell zu entscheiden. Und das ist auch das, was wir täglich machen. Ganz individuell mit dem Patienten, seinen Angehörigen und aus dem individuellen Kontext heraus zu gucken, was ist vertretbar, was ist nicht vertretbar, wie lange kann dieser Mensch warten und wie lange kann er vielleicht nicht warten.
Was bekommen Sie da für Reaktionen?
Ganz unterschiedlich. Also überwiegend, muss man sagen, sind die Patienten extrem geduldig und verständnisvoll. Die kriegen das natürlich mit, dass wir eben auch da alles möglich machen. Wir bemühen uns auch da Transparenz zu zeigen, bemühen uns wirklich sehr um den Dialog mit Patientinnen und Patienten, aber auch den Hausärztinnen und Hausärzten, um da ein umfassendes Bild uns zu verschaffen von dem einzelnen Patienten. Ganz, ganz wenige, muss ich sagen, die in den letzten 2 Jahren mit Unverständnis reagiert haben, das sind wirklich nur Einzelfälle gewesen. Überwiegend sind die Patienten ganz verständnisvoll und auch verständnisvoll unserer Situation hier im Krankenhaus gegenüber.
Wie oft ist es aber auch dramatisch? Gibt es auch Sachen, wo man sagt, hier kann man jetzt gar nicht mehr warten oder möglicherweise ist durch eine Verschiebung die Situation nochmal verschärft worden?
Also was wir merken, da gibt es ja auch die ersten Zahlen dazu, ist, dass eben tatsächlich es jetzt so anfängt, dass Tumore, ich bin ja im Darmkrebszentrum hier tätig, in höheren Stadien erst diagnostiziert werden. Ich glaube, dass das auch tatsächlich ein Problem ist, was uns in den nächsten Jahren noch begleiten wird. Auch das Deutsche Krebsforschungszentrum spricht ja davon, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren überwiegend oder vermehrt fortgeschrittene Tumorstadien sehen werden, weil eben Vorsorgemaßnahmen ausgesetzt wurden. Die Patientinnen und Patienten trauen sich nicht, zu Vorsorgemaßnahmen zu gehen, weil sie Angst haben, sich zu infizieren oder das Gesundheitswesen nicht belasten wollen und dann tatsächlich eben trotz Symptomatik die notwendige Behandlung noch rausschieben. Und das ist was, dem blicken wir wirklich mit großer Sorge entgegen. Und man meint, das sind jetzt aus Neumarkt keine statistisch belastbaren Zahlen, aber wir meinen eben jetzt auch schon zu merken, dass Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenderen Erkrankungen kommen, weil sie eben zu lange gezögert haben. Das betrifft aber nicht nur die Chirurgie, das betrifft auch die internistischen Kollegen in gleichem Maße.
Also eine ziemlich prekäre Situation. Am Telefon begrüße ich jetzt Wolfgang Wagener, der uns aus Hamburg anruft. Schönen guten Morgen, Herr Wagener.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Wagener, sind Sie auch persönlich betroffen von dieser Situation?
Ich bin respektive war persönlich betroffen. Das heißt, ich musste mehrfach Vorsorgeuntersuchungen zurückstellen und in einem Fall auch einen Eingriff aufgrund eines Verdachtsfalles. Es hat sich dann glücklich zu meinem Vorteil entschieden, aber es hätte auch anders kommen können. Und ich muss sagen, ich habe also jetzt verfolgt natürlich, was verschiedene Ihre Gesprächsteilnehmer oder Hörer auch gesagt haben. Auch eine junge Frau, glaube ich, die also eine sehr, sehr schwere Erkrankung wohl zum größten Teil hinter sich hat. In diesem Zusammenhang, ich muss sagen, ich halte es für völlig unverantwortlich von Teilen unserer Politik, meine da jetzt nicht ausdrücklich eigentlich nicht die neue Regierung und den Gesundheitsminister, aber von Teilen unserer Politik, es zuzulassen, dass ein nicht geringer Bestandteil unserer Mitbürger querdenkend durch die Gegend laufen und darauf bestehen, ihre Meinung haben zu können, äußern zu können, Impfen verweigern zu können, andere auch davon abhalten zu wollen, während wir wirklich Engpässe bereits schon lange in der Gesundheitsversorgung haben, worunter also Menschen nicht nur leiden und ihre Ängste haben, sondern definitiv eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes hinnehmen müssen, gegebenenfalls womöglich sogar in einem oder anderen Fall dadurch vorzeitig sterben. Mhm. Ich finde es eine Katastrophe, dass das so ist. Und ich bin der Meinung, es sollte hier also gegenüber denen wirklich eine klare Linie gezeigt werden, bis hin zu massiven Geldstrafen auch, sofern also nicht medizinische Gründe jemanden wirklich davon abhalten oder psychologisch auch belegbare Ängste, die dann auch der Beratung sicherlich bedürften. Das sind Ausnahmefälle, die muss man bestimmt anders reflektieren.
Ja, das ist ein Appell, gerade die
Impfung, Appell, ja.
Genau, und möglicherweise auch, wenn er gehört wird, davon würden viele Patienten möglicherweise profitieren. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, wie auch die Sabine aus Schleswig-Holstein gesagt hat, dass man ihm einfach, dass eine Wut auf Impfgegner entsteht. Und nun ist ja nun auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die kommen soll zum 10. März etwas, was ja möglicherweise die Situation für Sie Ihrer Meinung nach entspannt, verschärft. Wie blicken Sie darauf?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Das sollte als nächstes und am schnellsten eigentlich durchführbar sein, dass es eine Impfpflicht für die Menschen gibt, die tatsächlich in der Pflege, in der medizinischen Betreuung tätig sind, also die vor allem natürlich auch mit den vulnerablen Gruppen in erster Linie zu tun haben. Da zähle ich mich jetzt noch nicht dazu, aber das müsste ganz, ganz schnell passieren. Und auch da finde ich es, also ich weiß gar nicht, wie es vertreten wird, ehrlich gesagt. Ich höre dann also immer die Auseinandersetzung über Meinungsfreiheit, Grundrechte, frage mich aber, wie im Ernst hier Rechtsgüter tatsächlich sinnvoll abgewogen werden. Ich halte das für keine sinnvolle Diskussion.
Das ist noch eine Diskussion, die man auch noch weiterführen könnte. Danke Ihnen ganz herzlich.
Vielleicht einen Satz. Ich will es mal zuspitzen. Ich will dieses Thema frei und querdenkende Mitmenschen einfach mal zuspitzen. Da kann man sehr viel und Differenziertes zu sagen, bis hin zu der politischen Frage, wie es sein kann, dass so viele sich mit Rechten gemein machen, die da auch auf der Straße rumlaufen. Und diese Menschen, die anderer Meinung sind, instrumentalisieren. Aber ich möchte es mal zuspitzen mit einem Satz. Ich bin wirklich der Meinung, dass schon lange unsere medizinische Versorgung, namentlich im klinischen Bereich und vor allem auch in der Psychiatrie, schlecht organisiert ist, dass unterbesetzt ist. Es fehlen uns Plätze, insbesondere in der Psychiatrie, in der geschlossenen.
Auch da.
Der Eindruck verstärkt sich bei mir immer mehr.
Auch sicher etwas, wo man noch weiter diskutieren könnte und was wir sicher auch machen werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Meinung, für Ihre Anregung. Herr Wagner aus Hamburg war das. Vielen Dank. Und jetzt begrüße ich am Telefon Ulrike Bothe, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Bothe.
Guten Morgen.
Frau Bothe, wir wollen ja gucken, wie sieht die Situation in den Krankenhäusern aus im Corona-Modus? Wie sieht es konkret in Berlin aus? Haben Sie da einen Überblick, wie viele Operationen und Therapien verschoben werden müssen, weil es Corona-bedingt eben nicht genügend Betten bzw. nicht genügend Personal gibt, um die Eingriffe durchzuführen?
Ja, wir sind hier ständig in einem sehr engen Austausch auch mit den Krankenhäusern und Kliniken in Berlin. Es ist tatsächlich so, dass wir zurzeit ja in der Omikronwelle eher wieder absteigende Zahlen sehen in Berlin. Aber wir sehen noch sehr deutlich die Belastungen in den Krankenhäusern. Hier steigt die Hospitalisierungsinzidenz auch gerade auf den Normalstationen. Und das bereitet uns schon noch Sorge. Und das ist auch was vergessen wird in der Öffentlichkeit, dass dahinter natürlich auch steht, dass eben nach wie vor Operationen verschoben werden müssen. Deshalb sind wir hier noch lange nicht über den Berg. Wir haben hier in Berlin es geschafft, dass wir durch die gute Kooperation jetzt der großen Krankenhausträger, aber auch aller freien und gemeinnützigen und privaten Krankenhäuser hier eine sehr gute Koordination hinbekommen haben. Dadurch, dass wir einfach die Belegung mit Covid-Patienten gut steuern konnten und Krankenhäuser, die normalerweise ein geringeres Angebotsspektrum haben, auch stärker mit in die normale Behandlung von PatientInnen mit aufgenommen haben, da konnten wir die Zahl relativ gering halten an verschobenen Operationen. Aber das ist ein wirklich riesiges und drängendes Problem, was wir also anhaltend auch noch haben in Berlin.
Ja, es betrifft die Intensivstationen, die Normalstationen, es betrifft ganz viele Menschen. Es hat ja auch im November schon einen Brandbrief gegeben, dass Pflegekräfte an den Vivantes-Kliniken die Zustände in Rettungsstellen angeprangert haben und sich an die Berliner Landespolitik gewandt haben. Ist daraufhin etwas passiert?
Ja, gerade in der Notfallversorgung haben wir eben durch die Einbeziehung auch der Krankenhäuser, die nicht Notfallkrankenhäuser sind, hier sicherlich eine Entlastung herbeiführen können. Aber generell ist die Lage noch sehr angespannt. Hinzu kommt im Moment, dass durch die hohen Krankenstände auch bei den MitarbeiterInnen in allen Krankenhäusern tatsächlich auch hierdurch nochmal die Belastung steigt.
Was tun Sie, wenn 10-20% der Belegschaft in Quarantäne muss?
Die Krankenhäuser arbeiten hier sehr flexibel, dann werden Pflegeteams umorganisiert, also so, dass es zurzeit wirklich noch gut handhabbar ist, aber wir haben das wirklich gut im Blick. Und natürlich ist auch die Neuregelung bei den Isolierungs- und Quarantäneregeln gerade für das pflegende Personal und das Krankenhauspersonal hier eine wichtige Entlastung gewesen, dass man weiß, ich kann im Notfall darauf zurückgreifen, die MitarbeiterInnen auch früher wieder aus der Quarantäne zurückzuholen.
Wird jetzt Berlin die zum 15. März beschlossene Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal auch termingerecht umsetzen?
Ja, wir halten das für sehr wichtig, die einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen. Ich glaube, es ist in der Sendung auch schon mal durch Zuhörende gesagt worden, dass es wirklich auch eine moralische und ethische Verpflichtung gibt, hier auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten, hier auch wirklich durch Impfung geschützt sind und damit auch andere schützen. Deshalb ist uns das sehr wichtig. Wir sind uns hier sehr einig mit allen Pflegeverbänden und auch mit den allen Einrichtungen und Krankenhäusern hier in Berlin. Aber wir werden bei der Umsetzung dieser Impfpflicht die Versorgungssicherheit immer sehr im Blick haben. Also wir werden das mit Augenmaß tun und so, dass hier keine Engpässe entstehen. Hier werden wir verschiedene Maßnahmen ergreifen müssen, auch mit Netzwerken, mit Ausfallszenarien arbeiten müssen. Und wir werden schauen, dass wir hier auch eine Übergangsfrist haben, damit die Einrichtungen auch gut damit zurechtkommen.
Frau Bude, ich gebe das mal weiter in die Runde. Herr Gass, als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft haben Sie ja auch im Blick, wie wird sich das alles auswirken? Befürchtet man einen großen Personalschwund mit Auswirkungen auf die medizinische Versorgung, mit weiterhin verschiebbaren Operationen, die verschoben werden müssen, was aber eigentlich vielleicht gar nicht medizinisch sinnvoll wäre?
Also die Deutsche Krankenhausgesellschaft und auch die Krankenhäuser insgesamt wirklich haben sich ja sehr früh im vergangenen Jahr schon dafür ausgesprochen, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen auch umzusetzen. Wir haben auch erklärt, dass wir das auch aktiv unterstützen, immer aber auch in der Schrittfolge, dass anschließend eine allgemeine Impfpflicht auch eingeführt wird, um hier nicht etwa den Eindruck entstehen zu lassen, dass nur die Menschen in die Pflicht genommen werden, in die solidarische Verantwortung, wie Frau Grote es auch betont hat, und eben nicht die Allgemeinbevölkerung, die dann im Zweifelsfall ungeimpft und erkrankt in die Krankenhäuser kommt. Das mal vorab geschickt. Die Krankenhäuser haben eine relativ hohe Impfquote. Wir haben das ja mit eigenen repräsentativen Umfragen untersucht. Die liegt bei durchschnittlich 90% im Pflegebereich sogar noch mal drüber. Aber auch da gibt es natürlich einzelne Personen und regional ist das auch noch mal unterschiedlich. In Sachsen, um mal ein Beispiel zu nennen, wo insgesamt die Impfquote deutlich niedriger ist, ist sie natürlich auch in den Einrichtungen niedriger, zumindest im Schnitt. Und dort besteht nach wie vor die Herausforderung für die Arbeitgeber, jetzt die noch zu überzeugen, sich doch impfen zu lassen und damit auch die Frist zu erfüllen. Es wird aber dazu kommen, dass es einzelne Personen und an manchen Standorten sind es dann auch mehr gibt, die am Ende, am 15. März, gemeldet werden müssen. Und dann, Frau Gurt hat darauf hingewiesen, kommt es auf die Umsetzung an. Da gilt natürlich dann aus unserer Sicht auch die Risikoabwägung, die das Gesundheitsamt in dem Fall zu treffen hat. Wäre also die Versorgung von Patientinnen und Patienten gefährdet, und was ja ein hohes Risiko dann wäre, durch den Wegfall dieser Personen, die dann nicht mehr in die Einrichtung kommen dürften, oder geht man dann vorübergehend zumindest die Situation ein und sagt, die wirklich zwingend erforderlich sind, um die Versorgung aufrechtzuerhalten, dürfen auch ohne Impfung weiterarbeiten, müssen aber möglicherweise dann ganz besondere Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen, um sozusagen dieses erhöhte Risiko möglichst von den Patienten fernzuhalten. Das ist eine nicht einfache Aufgabe, auf die wir aber auch früh hingewiesen haben. Und ich glaube, sie ist dennoch lösbar. Und es ist der richtige Schritt, jetzt daran festzuhalten, aber dann auch die allgemeine Impfpflicht einzuführen.
Wir wollen das nicht ganz so weit vertiefen. Die ganzen Folgen der Impfpflicht werden wir sicher noch weiter diskutieren. Wir haben aber noch eine Hörerin, die uns eine Mail geschrieben hat, die nicht möchte, dass die Ungeimpften als Sündenbock dargestellt werden. Sie selber sei geimpft, hat trotzdem Kontakt mit Nicht-Geimpften. Die Argumente haben, die ich voll akzeptieren kann. Alle Probleme im Gesundheitswesen, schreibt sie, gab es schon vor Corona. Sie standen jetzt nur deutlich in der Öffentlichkeit. Wenn in der Pandemie weiter Krankenhäuser schließen und die Pflegeprobleme nicht beachtet werden. Daran haben nicht unbedingt die Ungeimpften Schuld. Das heißt, gibt es auch darüber hinaus ein strukturelles Problem, wo man sagt, auch jenseits von Corona gibt es die Problematik der aufgeschobenen Operationen, der medizinischen Behandlungen, die lange auf sich warten lassen müssen.
Wenn Sie mich fragen, Frau Hinrichs, ja, es gibt ein strukturelles Problem bei uns im deutschen Gesundheitswesen. Mit Blick auf die Krankenhäuser haben wir dort die Situation, dass das Finanzierungssystem über viele Jahre dazu geführt hat, dass die Krankenhäuser immer stärker auch am Personal sparen mussten, um beispielsweise fehlende Finanzierung im Bereich der Investitionen, die eigentlich von den Ländern zu leisten ist, auszugleichen. Und deswegen ist es auch gut, dass jetzt im Koalitionsvertrag dazu etwas steht. Und wir fordern natürlich auch ein, dass jetzt auch schnell Finanzierungsreformen kommen, aber auch Strukturreformen. Auch das will ich sagen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft verschließt sich auch nicht einer Modernisierung der Strukturreformen mit mehr ambulanten Leistungen auch an den Krankenhäusern. Auch dazu stehen wir bereit.
Frau Gumpf, was müsste Ihrer Meinung nach passieren, um grundsätzlich die Situation zu entspannen?
Also im Grunde genommen ist ja schon vieles gesagt worden. Der Pflegenotstand war vorher schon da, hat sich sicherlich nochmal verschärft. Ich habe auch den Eindruck, dass durchaus nochmal Pflegekräfte während der Pandemie verloren gegangen sind, die einfach das Handtuch geschmissen haben und sich in anderen Branchen was gesucht haben. Mir fehlt da so ein bisschen die Perspektive, insbesondere für meine Kolleginnen und Kollegen in der Pflege, die einfach sagen, ja, Pflegebonus schön und gut, klatschen sowieso schön und gut, aber was machen wir langfristig für die Attraktivität des Berufes und wie können wir langfristig wieder mehr Personal gewinnen? Und das ist in der Tat das, was Herr Brich eben gerade sagt. Wir haben alle den Eindruck, dass das Gesundheitswesen in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, kaputt gespart wurde an vielen Stellen. Das wurde auch vor der Pandemie schon häufiger deutlich und wurde auch deutlich gesagt. Ich denke, alle haben gehofft, dass im Zuge der Pandemie da auch ein bisschen mehr, dass wir uns da mehr Gehör verschaffen können. Aber die Angst, dass es nicht so ist und der Eindruck, dass wenig Konzepte da sind, um die Situation in den Krankenhäusern zu entschärfen, die Angst ist da. Und letztlich führt das auch zu viel Perspektivenlosigkeit, wie gesagt, insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen der Pflege.
Frau Gute, gibt es denn solche Konzepte zum Beispiel in Berliner Krankenhäusern? Wollen Sie da etwas umsetzen? Lernt man aus der Pandemie und ihren Folgen, was die Situation der Versorgung von Patienten betrifft?
Ja, ich kann dem, was gesagt wurde, in weiten Teilen wirklich zustimmen. Man muss wirklich fairerweise sagen, dass wir haben natürlich ein Strukturproblem und wir müssen fairerweise auch sagen, dass durch das Fallpauschalensystem vieles auf dem Rücken des Pflegepersonals insbesondere auch ausgetragen wurde. Und hier haben wir noch einen weiten Weg vor uns, das wieder zurechtzurücken. Aber wir sind auch schon erste Schritte gegangen. Ich denke, das Herauslösen des Pflegebudgets für die unmittelbare Pflege am Bett aus der Kalkulation der Fallpauschalen ist da sicherlich ein erster Schritt gewesen. Wir brauchen generell eine bessere Bezahlung, aber wir brauchen auch bessere Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal. Und wir haben gerade mit unseren Tarifverträgen, die die Charité und Vivantes hier in Berlin geschlossen haben, in diese Richtung auch wichtige Schritte getan, dass wir Personaluntergrenzen festlegen, dass wir das Pflegepatientinnenverhältnis verbessern, dass wir die Arbeitsbedingungen insgesamt eher auch an der Vereinbarkeit mit Familie und Beruf ausrichten. Das sind wichtige Maßnahmen. Und dann müssen wir auch in die Ausbildung der Pfleger und Pflegerinnen gehen. Und hier geht es einmal darum, auch hier eine bessere Finanzierbarkeit zu haben. Es gibt immer noch Ausbildungszüge ohne eine Vergütung. Hier müssen wir sicherlich auf jeden Fall rangehen. Wir sind dabei, in Berlin einen Pflegecampus aufzubauen. Wir werden die Arbeitsbedingungen durch neue Konzepte, auch modernere Konzepte, was die Digitalisierung auch in der Pflege angeht, vorantreiben, damit hier auch die Mitarbeiterinnen entlastet werden. Also es ist ein ganzer Strauß von Maßnahmen, aber es ist auch noch ein weiter Weg. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, jetzt wirklich Menschen für diese wichtigen Berufe zu gewinnen und zu halten. Und das geht nur, wenn man diese Arbeit auch gerne macht und wenn man damit auch existenzsichernd arbeiten kann.
Also es ist noch viel zu tun auf dem Weg dahin, dass dieses Warten auf eine medizinische Behandlung nicht so lange dauert wie bisher. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin. Sie schreibt uns, in der ersten Welle wurde die OP unseres Vaters verschoben. Sie sah verschiebbar aus. 2 Wochen vor der rettenden OP hat er dann eine Sepsis entwickelt. Obwohl ihn in diesen Tagen mehrere Ärzte gesehen haben, waren alle noch derart unter Covid-Stress, dass sie diese Blutvergiftung nicht erkannt haben. Mein Vater verstarb wenig später. Das sind natürlich heftige Nachrichten. Frau Gump, was geht in Ihnen vor, wenn Sie sowas hören?
Ja, furchtbar. Fassungslosigkeit, das ist ja genau das, was wir wirklich tagtäglich versuchen zu vermeiden, dass eben Patienten zu Schaden kommen. Umso schlimmer ist es, wenn man dann solche Geschichten hört, wo offensichtlich ein Patient zu Schaden gekommen ist oder in dem Fall sogar verstorben ist. Das macht uns allen zu schaffen. Das sage ich Ihnen ganz offen. Das ist wirklich was, das raubt uns nachts den Schlaf im Gesundheitswesen. Das höre ich auch in unserem Netzwerk bei den Chirurginnen immer wieder, dass wir darunter in der Tat leiden, dass wir auch diese Angst haben, was zu übersehen, im Stress tatsächlich eben Fehler machen, die wir sonst möglicherweise nicht gemacht hätten und dass da zusätzlich noch Patienten zu Schaden kommen.
Darüber können wir gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren. Krankenhäuser im Corona-Modus, wenn Patienten auf medizinische Behandlung warten, unser Thema in der Lebenszeit.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon weiterhin. In etlichen Kliniken herrscht hierzulande Hochbetrieb. Viele Betten sind durch die Covid-19-Patienten belegt. Ärzte und Pflegeteams arbeiten am Limit. Wir haben es vorhin schon gehört. Planbare Behandlungen und Operationen, die nicht direkt zeitkritisch und lebensnotwendig sind, werden um Wochen oder auch Monate hinausgezögert. Patientenschützer schlagen Alarm. Wir diskutieren weiter über die Situation von Patienten. Wir haben schon einige gehört, die auf eine Operation oder eine Therapie gewartet haben oder noch immer warten, wenn es sich nicht akut um einen Notfall handelt. Krankenhäuser im Corona-Modus, wenn Patienten auf medizinische Behandlung warten. Unser Thema heute in der Lebenszeit noch bis 11.30 Uhr. Und wenn Sie damit Erfahrung haben oder auch als angehörige Person, können Sie uns gerne weiterhin anrufen, auch gerne anonym, und uns Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung schildern unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder uns eine Mail schicken an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir diskutieren weiter mit Dr. Julia Gump, Oberärztin für Chirurgie am Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz und Vizepräsidentin des Netzwerkes Die Chirurginnen, und mit Eugen Brisch, Vorstand Deutsche Stiftung Patientenschutz, sowie mit Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, und mit Ulrike Gothe, Berliner Gesundheitssenatorin. Wir haben eben schon eine ganz berührende Mail gehört von einer Hörerin, die uns von ihrem Vater geschrieben hat, dessen OP verschoben wurde und woraufhin eine Sepsis entwickelt wurde, die zu spät gesehen wurde. Natürlich sind auch viele Menschen im Stress. Frau Gump, Sie haben das sehr berührend geschildert gerade. Das ist ja auch für das Personal eine sehr belastende Situation. Das möchte natürlich allen Patienten helfen, allen möglichst gerecht werden. Für Patienten ist es natürlich schwer auszuhalten, diese psychische Situation auszuhalten, dass man warten muss, diese Ungewissheit. Das hat uns Sabine aus Schleswig-Holstein ja auch schon geschildert. Am Telefon begrüße ich jetzt Andreas Meyer aus der Nähe von Bremen, ruft er an. Schönen guten Morgen, Herr Meyer.
Guten Morgen.
Herr Meyer, sind Sie auch persönlich betroffen von dieser Situation?
Nicht direkt. Ich habe meine Vorsorgeuntersuchungen, Darmspiegel etc. alles absolvieren können im letzten Jahr. Das war eigentlich alles, muss ich sagen, problemlos.
Das heißt, da gab es keine Engpässe, da konnten Sie...
Da gab es keine Engpässe, nein, das kann ich nicht sagen. Was ich eigentlich anmerken möchte, ist, dass wir natürlich jetzt festgestellt haben, in 2 Jahren Pandemie, dass unser Gesundheitssystem einfach grundsätzlich sehr schlecht aufgestellt ist und natürlich mit so einer Ausnahmesituation einfach dann auch wirklich nicht mehr zurechtkommt. Das ist eigentlich ja erstmal ganz natürlich. Was ich aber anmerken möchte, ist, dass wir schon seit 20, 25 Jahren von Pflegenotstanden reden. Das haben wir ja im Laufe der Jahre auch bei Ihnen in den Sendungen ganz oft gehört. Und all das Bitten und Jammern und Klagen aus der Pflege, aus der Medizin heraus, eigentlich immer ohne Gehör einfach so wegdiffundiert wurde, ist. Und das macht mich eigentlich sehr, ja, schon eigentlich wütend, muss ich sagen, dass immer noch, oder bis vor kurzem Wahlkampfslogan da waren, die Beiträge bleiben stabil und sicher und die Krankenkassen haben sich damit überboten, noch möglichst niedrigere Beitragssätze zu verlangen. Und dass wir da jetzt am Ende sind, das hoffe ich zumindest in der Einsicht. Was ich schlimm finde, ist, dass jetzt nicht dieses Problem in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sondern tatsächlich Schuldige gesucht werden, in Form von zum Beispiel Nicht-Geimpften. Oder aus welchen Gründen auch immer. Ich muss dazu sagen, ich bin geimpft. Also und das finde ich schlimm, weil es einfach eine Pseudodebatte ist. So, weil Schuldige gesucht werden, die eigentlich jetzt primär an diesem Problem des Pflegenotstandes nichts, aber auch gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Und die individuellen Schicksale, die gehen mir natürlich auch sehr nahe. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Aber wenn wir ein Problem lösen wollen, dann muss ich auch übrigens nach Berlin mal weitergeben. Die Pflegerinnen und Pfleger mussten streiken, um Erfolge zu erzielen. Das ist nicht freiwillig von der Politik gekommen. Mhm. In Nordrhein-Westfalen hat die Gewerkschaft jetzt ein Ultimatum gestellt für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Und ich bin bereit, auch 20% meines Einkommens für die Pflege auszugeben, wenn ich dann einen Service bekomme und die Pflegerinnen und Pfleger und die Beschäftigten dort einen wirklich guten Arbeitsplatz bekommen und die Attraktivität wirklich gestärkt wird. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein Monolog, den ich da halte.
Das ist ein klarer Appell, den Sie richten, durchaus ja auch an Adressaten in der Politik.
Ich wäre bereit, 2 Jahre lang eine Maske zu tragen, auch nachts. Wirklich, wenn wirklich dieses alte, vermoderte System der Budgetierung, der Fallkostenpauschalen etc., wenn wir das aufgeben würden und in Frage stellen würden und wirklich in Frage stellen. Übrigens, Herr Lauterbach war maßgeblich daran beteiligt, die Budgetierung und das Fallkostenpauschalensystem einzuführen. Und dafür jetzt wirklich eben Pseudodebatten zu führen, das finde ich schändlich.
Ich gebe das direkt mal weiter. Wir haben ja hier Ulrike Gothe, Berliner Gesundheitssenatorin, mit in der Runde. Wenn Sie das jetzt hören, was Herr Meyer sagt und diese Missstände, die er anprangert, zu Recht?
Ja, ich kann natürlich einiges verstehen und auch den Unmut zum Teil zumindest verstehen. Ich möchte aber auch sagen, dass jetzt, und das ist jetzt Berlin, die Berliner Sicht, jetzt ist Berlin als Stadtstaat sicherlich da ganz, ganz komfortabel auch aufgestellt. Also das Gesundheitssystem ist eben gerade nicht zusammengebrochen und gerade die Krankenhauslandschaft hat wirklich die Corona-Pandemie bisher mit sehr, sehr großen Anstrengungen, aber auch großem Engagement auch wirklich aller Mitarbeitenden in allen Bereichen wirklich gemeistert. Dass man sich darauf nicht ausruhen kann, das ist völlig klar. Ich habe eben schon angedeutet, ich bin auch der Meinung, dass wir in der Finanzierung wirklich auch zu einem Systemwechsel kommen müssen. Wir gehen ja gerade bei der Pflege auch schon ein gutes Stück weit weg von der Fallkostenpauschale. Und was ich gut finde, da war ich jetzt noch nicht in Berlin, als die Tarifverträge ausgehandelt wurden, aber was ich wirklich gut finde, ist, dass wir hier auch nicht allein auf die Finanzierung setzen, sondern auch auf die Arbeitsbedingungen. Und dass wir auch die Ausbildung in den Blick nehmen, dass wir auch die Vereinbarkeit mit Familie und Beruf in den Blick nehmen, dass wir auch Arbeitsbedingungen schaffen, die es ermöglichen, dass eine Person, die in der Pflege tätig ist, auch ihr Leben lang dort arbeiten kann, ohne krank zu werden, also selbst krank zu werden. Das sind wirklich Dinge, die wir in den Blick nehmen müssen. Und ja, da gehört auch sicherlich mehr Geld ins System. Das ist nicht immer ganz einfach, auch nicht für Berlin. Und ich denke, wir müssen da wirklich auch im Bund gemeinsam mit allen Ländern gucken, wie wir insbesondere auch die Krankenhausfinanzierung nochmal auf solidere Beine stellen. Hier müssen wir auch Versäumnisse der Zukunft aufholen. Wir müssen in die Sanierung gehen. Das sind alles Aufgaben, die wirklich noch vor uns liegen.
Also viel Arbeit. Herr Mayer, Sie hören, es gibt Reaktionen darauf, auf diese Kritik, mit der Sie ja nicht allein sind.
Wenn die dem Taten folgen würden, wäre das alles ganz toll. Ich muss aber sagen, im Laufe meines Lebens, 55 Jahre alt bin ich, kann ich sagen, bin ich da ein bisschen pessimistisch.
Okay, so. Wir gucken mal, wie sich die Situation entwickelt.
Frau Hinrichs, vielleicht darf
ja,
ich
Herr Gass.
Von Seiten sozusagen aus der
Bundesebene, genau, von der deutschen Krankenhausgesellschaft.
Ja. Was Herr Mayer sagt, ist in der Tat, er beschreibt sozusagen die Grundprobleme, die wir seit vielen Jahren haben. Deswegen sagen wir auch, wir haben in Deutschland eigentlich kein Erkenntnisproblem, was wir verändern sollten. Und da geht es in der Tat auch nicht nur um mehr Geld, sondern es geht auch darum, dass wir unsere Strukturen, ambulante Versorgung, stationäre Versorgung besser in Zusammenhang bringen, dass wir die Digitalisierung voranbringen, auch um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten, aber auch natürlich, um mehr Informationen zur Verfügung zu haben, damit Versorgung zu verbessern. Und unser großer Wunsch und unsere Hoffnung ist tatsächlich, dass die neue Regierung, die er jetzt angekündigt hat, eine Regierungskommission einzusetzen, die sich mit diesen grundsätzlichen Fragen auseinandersetzt, dass diese Regierungskommission jetzt schnell tatsächlich konstituiert wird, dass wirklich Bund, Länder, aber auch Krankenhäuser mit an den Tisch kommen und dass wir dann einen Konsens finden über das, was in der Zukunft sich entwickeln soll, weil wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Konsensproblem, auch zwischen Bund und Ländern, die ja auch für Krankenhausplanung und Krankenhausfinanzierung in geteilter Verantwortung zuständig sind.
Ich gebe das mal weiter an Herrn Brüsch. Würden Sie auch sagen, aus Sicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz, es gibt kein Erkenntnisproblem, sondern ein Konsensproblem, wie Herr Grass gerade erwähnt hat?
Ja, ich würde es noch konkreter machen. Das, was die Frau Gute jetzt sagt, hätte sie auch vor 25 Jahren sagen können. Denn an der Situation hat sich überhaupt nichts geändert. Wir hören seit vielen Jahrzehnten immer wieder, wir wollen was tun. Bei den Investitionen sacken die Länder ab. Darüber hinaus sehen wir nicht, dass Leistung an Qualität gebunden ist, sondern grundsätzlich erfolgt. Wir sehen viele Verwerfungen, die auch zu Lasten der Beschäftigten und Beschäftigten gehen. Und das hat Konsequenzen in der Patientenversorgung. Und wenn Sie so wollen, das gehört ja auch zur Realität mal dazu, wenn wir uns beispielsweise die Situation in den Krankenhäusern anschauen, dann ist diese Situation doch bei Weitem besser als das, was wir in der Altenpflege in Deutschland haben. Da sind wir schon ewig auf Kante genäht und gefährliche Pflege ist da Realität. Man muss einfach nur in die Berichte beispielsweise der Pflegekontrolle hineinschauen, der Länder. Und all das ist bekannt, aber es fehlt ein zukunftssicheres Konzept, wie wir in einer älter werdenden Gesellschaft die Frage der Versorgung von Menschen organisieren können und welche Zukunft wir haben, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Und das ist vollkommen richtig, was alle hier auch diskutieren und gesagt haben, insbesondere unsere sehr, sehr emotionalen und klaren Formulierungen all der Anrufer. All dies ist bekannt, wird aber nicht umgesetzt, weil wir nicht umsetzen wollen, können oder dürfen. Und das ist die große Herausforderung, an der wir schon seit 25 Jahren arbeiten, die auch nichts mit den DRGs zu tun haben, sondern grundsätzlich zukunftsorientiert ist. Die Krankenhäuser haben ja über Jahrzehnte auf Kosten der Pflege gespart. Die Stellen wurden abgebaut in radikaler Art und Weise. Und jetzt wundern wir uns, dass die Pflegekräfte nicht da sind, weil sie sich für was anderes entschieden haben. Die Fakten zeigen das Bild, dass eben nicht auf die Pflege Rücksicht genommen worden ist.
Ja, Pflege, Krankenversorgung, all das sind wunde Punkte, an denen gearbeitet werden muss. Das spiegelt zumindest auch wieder, was wir an E-Mails bekommen. Fabian Glasen hat uns geschrieben, zur Vermeidung von Engpässen in der Gesundheitsversorgung brauchen wir ein skalierbares Gesundheitssystem, insbesondere im Krankenhausbereich. Und ja, natürlich das Hauptproblem Personalmangel. Man sollte die normale Grundversorgung mit mehr Personal ausstatten. Das haben wir auch gehört von vielen, dass man da einiges tun will. Auch von Frau Gothe, Gesundheitssenatorin in Berlin, die uns bis eben noch zugeschaltet war, aber jetzt einen weiteren Termin wahrnehmen muss. Dann hat unser Hörer noch geschrieben, man sollte im Gesundheitssystem ja Teilzeitarbeitsplätze anbieten, die laut Arbeitsvertrag in Krisenzeiten aufgestockt werden können. Und natürlich insgesamt muss man Arbeitsplätze deutlich attraktiver gestalten und wertschätzen, schreibt er. Und man sollte statt Krankenhäuser zu schließen, Krankenhäuser für Katastrophen auf Vorrat bereithalten, die dann bei Pandemien zum Beispiel allein für infizierte Patienten verwendet werden sollten. Wären das Ideen, Frau Gump, die sinnvoll wären, Ihrer Meinung nach?
Also es ist jetzt schwierig für mich, zu beantworten, wobei ich einfach so aus dem Bauch raus sagen muss, ich meine, wie soll das finanziert werden und wie soll das aussehen? Wir reden ja jetzt hier nicht von beliebigen Arbeitskräften, die auf irgendeiner Reservebank, wie es vorhin gesagt wurde, vorgehalten werden können und im Krisenfall dann aktiviert werden, sondern ich meine, das sind ja letzten Endes hochspezialisierte Kolleginnen und Kollegen, die letztlich ja nicht einfach so eben dort vorgehalten werden können. Ich stelle mir das schwierig vor. Jetzt ist ja zu hoffen, dass diese Pandemie auch irgendwann mal zumindest kontrolliert wird und dass jetzt möglicherweise hoffentlich nicht die nächste Pandemie direkt um die Ecke kommt. Also das stelle ich mir wirklich extrem schwierig zu organisieren vor. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das in Bereichen, wo, wie Herr Brüch eben gerade ganz richtig sagte, auf Kante genäht wurde, das fällt uns natürlich in jeglichem Krisenfall jedes Mal wieder auf die Füße. Und das ist sicherlich was, woran man arbeiten muss. Ob jetzt einzelne Krisen oder Notfall- oder Katastrophenkrankenhäuser die Antwort sind, das sehe ich eher skeptisch in der Umsetzung, in der praktischen.
Vielleicht auch, Frau Hinrichs, auch noch ein Satz von mir. Es ist in der Tat, das ist ja die wesentliche Erkenntnis. Wir hatten ja am Ende des Tages in der Pandemie jetzt nicht zu wenige Betten oder zu wenige medizinische Geräte, auch Beatmungsgeräte waren eigentlich immer in ausreichender Zahl vorhanden. Es ist tatsächlich das Personal gewesen. Und insofern muss man, glaube ich, auch so ehrlich sein der Bevölkerung gegenüber, wenn so eine Pandemie in Zukunft wieder auf uns zukommt, muss man immer ein Stück weit in einer Ausnahmesituation arbeiten. Also die Illusion zu haben, man kann dann quasi die Leistung so erbringen wie zu normalen Zeiten in vollem Umfang, das wird nicht funktionieren. Aber man kann sicherlich vieles besser machen und daran sollten wir unbedingt arbeiten. Dazu gehört natürlich auch eine grundsätzlich bessere Ausstattung unseres Systems.
Das kam ja auch durchaus rüber bei vielen Hörerinnen und Hörern, dass sie durchaus auch Verständnis haben für diese Situation, dass es jetzt eine Ausnahmesituation ist, dass sie warten müssen, dass das hoffentlich keine dramatischen gesundheitlichen Folgen hat. Wir haben auch gehört, dass viele sich nicht gewagt haben, sich untersuchen zu lassen oder ins Krankenhaus zu gehen aus Angst vor Ansteckung mit Covid-19. Es gibt aber auch Situationen, wo gesagt wurde, man hat mich vielleicht auch gar nicht ernst genommen in meiner Situation, dass ich doch auf diese Behandlung angewiesen bin. Das ist ja etwas noch, was jenseits dieser strukturellen Problematik vielleicht auch den Fokus auf die Patienten und ihre Situation nimmt. Kann man das berücksichtigen? Kann man sehen, wir müssen jetzt nicht gleich alle, was weiß ich, Mammographiezentren oder irgendwelche Einrichtungen zur Vorsorge teilweise auch schließen müssen. Wir müssen sehen, wie können wir diese Patienten und ihr Recht auf Untersuchung, auf Behandlung wahrnehmen. Das ist sicher auch eine Seite, die man mit in den Blick nehmen muss.
Ja, es ist richtig. Wir haben das im März 2020 gesehen, ganz am Anfang der Pandemie. Da wussten wir ja gar nicht, was auf uns zukam. Da war die Ansage der Politik, alles runterfahren, so weit wie möglich, um dann bereit zu sein. Und dann haben wir aber auch sehr schnell schon im April, Mai gemerkt, die Pandemie lässt sich doch auch anders noch in den Griff kriegen. Und wir haben sukzessive wieder die Leistungen nach oben gefahren von Seiten der Krankenhäuser. Ich glaube, das ist unbedingt erforderlich, dass wir uns noch besser darauf vorbereiten, jetzt nicht überzureagieren. Ich will es mal so formulieren und gleich erst mal alles zuzumachen und vorzuhalten, sondern wirklich zu schauen, wie kann man flexibel dann Leistungen weiterhin anbieten, um größere Schäden zu vermeiden und Leid bei den Patientinnen und Patienten zu vermeiden, soweit wie es geht.
Frau Gump, wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt aus den Erfahrungen dieser Pandemie lernen und sagen, es ist eine Belastung für das komplette Personal, Sie tauschen sich ja auch aus im Netzwerk, die Chirurgin, was können wir machen, um die Situation für das medizinische Personal, aber auch für die Patienten und Patientinnen zu verbessern, damit diese Wartezeiten, ja, und das, ja, die Angst, die psychische Belastung, die auch damit verbunden ist, nicht so stark ist für alle Beteiligten.
Also grundsätzlich hat Herr Gass es jetzt eben auch schon gesagt, dass Vorsorge und letztlich auch Nachsorgeuntersuchungen auch wieder stattfinden. Das war 2020, Anfang der Pandemie, tatsächlich eine Reaktion auf diese steigenden Fallzahlen, die man dann auch schnell wieder korrigiert hat. Das heißt, es ist einerseits der Appell auch an die Patientinnen und Patienten zu sagen, es gibt diese Angebote wieder, bitte nehmt die auch wieder wahr. Geht zur Vorsorge, geht zur Nachsorge. Das ist das eine. Was wir jetzt speziell daraus mitnehmen können oder was ich speziell mitnehme und was auch so im Netzwerk immer wieder diskutiert wird, ist im Grunde genommen, wir können uns nicht auf jede Eventualität vorbereiten. Eine nächste Pandemie könnte wieder ganz anders aussehen und ein Stück weit werden wir weiterhin auf Sicht fahren müssen und es bleibt aus meiner Sicht wirklich nur die individuelle Entscheidung des Krankenhauses, der Abteilung mit dem Patienten gemeinsam, mit den anderen Behandlungspartnern gemeinsam zu gucken, dass man diese Patienten da so gut wie möglich behandelt und nachsorgt, vorsorgt und so weiter. Und wir fahren da ehrlich gesagt auf Sicht. Ich sehe da aber auch wirklich keine strukturelle Möglichkeit, das besser zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass man da eine Schablone entwerfen kann, wie man das in einer weiteren Welle anders, besser, perfekt vor allen Dingen lösen kann. Ich denke, da müssen wir einfach alle im Dialog miteinander bleiben.
Ganz wichtig, wir haben ja ganz verschiedene Behandlungssituationen. Wir haben versucht, die Notfälle, Herzinfarkt, Schlaganfall, Unfälle, natürlich diese so schnell wie möglich zu versorgen. Es geht aber auch um Organtransplantation. Man liest von Menschen, die lange auf ein Organ warten. Und dann gibt es aber doch nicht die entsprechende Situation, dass es passt. Man muss weiter mit Dialyse zum Beispiel arbeiten. Auch von Kinderkliniken hört man, dass Situationen da sind, wo ja vielleicht nicht lebensnotwendige, aber doch viele, die für auch die Lebensqualität der betroffenen Kinder und Eltern wichtig sind, verschoben werden. Kann man das auffächern, wo man sieht, da sind besonders viele Patienten, die von denen sehr viel Geduld abverlangt wird?
Auffächern kann ich das nicht und möchte ich das im Endeffekt auch gar nicht. Es ist ja immer ein individueller Patient, eine individuelle Familie, die da dahinter steckt. Insofern würde ich das jetzt auch gar nicht so auffächern wollen. Es fällt mir schwer, da den einen über den anderen zu stellen, muss ich sagen.
Herr Brüsch, was kriegen Sie für Reaktionen? Ich meine, jetzt sind ganz viele Patienten werden sich ja bei Ihnen melden. Machen Sie da so eine Liste, wo Sie sehen, das sind ganz besonders viele, die sagen, ich muss besonders lange warten und meine Geduld ist am Ende?
Na, wir sprechen ja jetzt davon, wie man in Bezug auf die Pandemie oder eine zukünftige Pandemie vorbereitet sein
genau.
kann. Und die Frage will ich gerne beantworten, denn die Achillesferse, die dazu führte, dass so viele Fälle in den Krankenhäusern auch versorgt werden mussten auf den Intensivstationen, lag nicht in den Krankenhäusern, sondern in der Altenpflege. Wir dürfen nicht vergessen, dass genau hier die Patienten herkommen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich in die Krankenhäuser, die dann dazu führen, dass unsere Intensivstationen eine solche Herausforderung haben. Und das ist genau das Problem, das wir haben. Wenn wir also die Altenpflege, ambulant und stationär, nicht pandemiefest machen, da sehe ich übrigens nicht so entscheidende Schritte jetzt dazu, dann wird uns immer wieder das Problem begegnen, dass diese Patientinnen und Patienten in die Krankenhäuser kommen, obwohl wir sie eigentlich schützen könnten durch ein konzeptiertes Vorgehen vor Ort. Und das ist genau die Schwierigkeit. Wir gucken in die Krankenhäuser, da ist viel Rauch und da ist viel Problem, aber der Brand entsteht in der Altenpflege. Und glauben Sie mir, nach 2 Jahren Pandemie habe ich das Gefühl, wir haben es immer noch nicht verstanden.
Herr Gass, unterstreichen Sie das? Sehen Sie auch gerade in der Altenpflege die Problematik, die dann dazu führt, dass in den Krankenhäusern alte, infizierte Menschen verstärkt dort sind und dadurch eben auch viele andere Patienten mit aufschiebbaren, planbaren Operationen und Behandlungen nicht so schnell zum Zuge kommen?
Ja, es ist in der Tat so, die Langzeitpflege, die Altenpflege ist besonders betroffen durch wirklich enge Personaldecke, zum Teil auch durch einen Personalmix, der nicht nur durch höchste Qualifikation gekennzeichnet ist. Und was dort dringend verbessert werden muss, und da bin ich bei Herrn Brüsch, ist sicherlich die quasi aufsuchende medizinische Versorgung. Das heißt, es wäre wirklich wünschenswert gewesen, wenn relativ früh ambulante medizinische Teams in die Altenpflege, in die Heime gegangen wären. Das ist ja dann passiert, als die Impfung kam, aber natürlich auch im Vorfeld, um die alten Menschen dort idealerweise in ihrem Lebensumfeld, in dem sie sich da ja befinden, dann auch ein Stück weit medizinisch versorgen zu können, damit sich ein Gesundheitszustand nicht so weiter zuspitzt, dass er dann zur Verlegung in die Krankenhäuser führt. Das ist absolut ein Weg, den man gehen muss, den man auch international in manchen Ländern gegangen ist und geht.
Frau Gump, am Schluss für Sie noch ganz kurz, wo sehen Sie die Möglichkeit, die Situation zu entschärfen? Wie gucken Sie in die Zukunft?
Also impfen. Wir setzen wirklich darauf, dass die Impfquote sich erhöht, dass diese Welle abflacht, dass auch Omikron irgendwann über uns hinweggegangen ist sozusagen. Ganz ehrlich, wir Krankenhäuser gucken eher auf Frühling und Sommer und hoffen, dass wir da wieder eine Entspannung der Situation erleben und dann auch wieder etwas aufholen können. Das haben ja die letzten Jahre gezeigt, dass wir tatsächlich in den Phasen, in denen die Pandemie etwas abebbt, doch durchaus auch etwas nachholen können. Sicherlich nicht alles, das zeigen die Zahlen auch, aber wir können ein bisschen aufholen und darauf setzen wir jetzt momentan. Und wie es dann nächsten Herbst, Winter wird, das muss man dann sehen, ganz ehrlich.
Ja, das wird hoffentlich ein optimistischer Ausblick für den Frühling, für den Sommer. Diese Ausgabe der Lebenszeit geht damit zu Ende. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Und Dank auch an Dr. Julia Gump, Oberärztin für Chirurgie am Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz, an Eugen Brüsch vom Vorstand Deutsche Stiftung Patientenschutz und Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, für ihre gesammelte Expertise. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen allen noch einen schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.